Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist endlich soweit. Am nächsten Wochenende beginnen die kollektiven Vorsaisontestfahrten der Formel E. Wir reden über alles, was es zu wissen gibt. Von der Fahrernennliste über den Zeitplan bis zur neuen Rennstrecke. Und natürlich darüber, warum die Tests in Valencia bei den Teams so unbeliebt sind. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es ist endlich soweit. Spanien, wir kommen. Die Formel E-Saison 2021 geht inoffiziell los. Und wir gucken natürlich in der Episode heute voraus auf all das, was uns in Valencia erwartet. Mit dabei ist wie immer aus der eFormel.de-Redaktion Tobi Wirz. Moin!
Schönen guten Tag.
Wie war deine letzte Woche?
Ja.
War scheiße, es ist kalt, es ist November, die Sonne geht viel zu früh unter, es regnet ständig. Hat's bei dir geschneit eigentlich? Das habe ich doch gehört, in Deutschland schneit's schon.
Nein, geschneit hat's noch nicht, aber es fehlt auch nicht mehr viel. Wir haben Temperaturen um den Gefriergrad, nicht so angenehm draußen.
Ich fand das, also ja, es ist schon nicht so angenehm, dass es kalt ist, aber irgendwie ist auch mal Zeit. Also die letzte Zeit bei mir hier in Mainz, wo ich ja wohne, es war schön herbstlich, es hat richtig, also war angenehm, aber halt nicht für Mitte und jetzt sogar inzwischen ja Ende November. Viel zu warm. Ach, naja, warm ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, Tobi. Wenn man denn nämlich flüchten möchte vor der ganzen Kälte, könnte ich dir empfehlen, einfach mal nach Valencia zu fahren. Und über die Tests, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, wollen wir heute ganz viel reden. Bevor das aber passiert, blicken wir noch einmal auf die News der letzten Woche.
Mal was Neues. Die Formel-E-Hersteller haben sich in den letzten Monaten bei Privattests auf die neue Saison vorbereitet. Auch die Mercedes- und Audi-Kundenteams Venturi und Virgin haben dabei Testtage abbekommen.
Mal was Luftiges. Der Gründer von der Formel E und Extreme E, Alejandro Agag, der plant laut eigener Aussage schon die nächste Rennserie, und zwar für Elektroflugzeuge. Wirklich feste Ideen hat er für sein Projekt zwar noch nicht, es wäre dann aber inzwischen seine vierte Rennserie für elektrische Gefährte.
Mal was Lackiertes. In der kommenden Woche stehen die offiziellen Autovorstellungen von einigen Teams an. Den Auftakt macht Anfang der Woche NIO. Am Mittwoch sind Mahindra und Techita, Donnerstag Audi und zum Schluss auch noch Jaguar dran. Zwei Tage später geht es dann los mit dem Test in Valencia.
Und mal was Ganzes. Dragon hat Sergio Sette Camara als ersten Fahrer für die nächste Saison bestätigt. Zuletzt ist der 22-Jährige bekanntermaßen in Berlin als Ersatzfahrer für Brandon Hartley eingesprungen. Jetzt soll er seine erste ganze Saison mit dem Team bekommen. So, jetzt aber mal endgültig der Blick in Richtung Valencia. Seit 2017 fahren wir ja in Spanien und zwar auf dem Circuit Ricardo Tormo. Der dürfte vor allem MotoGP-Fans bekannt sein, da war ja kürzlich das Saisonfinale dort. Die fahren ja am aktuellen Wochenende noch in Portugal, meine ich. Üblicherweise aber immer Valencia als Ort für das Saisonfinale. Und für die Formel E ist das so das erste kollektive Aufeinandertreffen von allen Teams. So ein bisschen Schaulaufen für die neuen Lackierungen und die ersten Runden. Und so wirklich im Fokus steht weniger die reine Performance der Autos, oder Tobi?
Sicherlich nicht, was natürlich auch daran liegt, wie die Strecke aussieht. Es geht möglichst darum, so viele Runden wie auch nur irgendwie möglich abzuspulen, damit man ziemlich viele Sachen ausprobieren kann, zum Beispiel was Software angeht, ja, und dabei möglichst konstante Leistungen zu zeigen, um relativ viel noch zu lernen für die nächste Saison.
Und so Bestzeiten und Rundenrekorde, die sind vollkommen uninteressant für uns eigentlich. Das muss man in jedem Jahr aufs Neue unterstreichen, weil das so ganz anders ist als in der Formel 1 oder in anderen Rennserien, der MotoGP vielleicht ja auch. Man kann über das richtige Kräfteverhältnis in der Formel E ganz und gar nichts sagen nach Valencia, sondern frühestens nach dem Santiago Qualifying und selbst da noch nicht mal so richtig, weil da ja natürlich der Effekt der verschiedenen Gruppen wieder dazukommt, das leidige Thema. Also so wirklich gut einschätzen können wir die Formel-E-Teams vielleicht erst nach dem ganzen Chile-Wochenende. Valencia ist nicht wirklich aussagekräftig. Weshalb? Darüber wollen wir gleich reden. Ganz interessant fand ich allerdings noch die Auswirkungen von einer neuen Regel für dieses und für nächstes Jahr, nämlich diese Homolog-Aktionsgeschichte. Alle müssen mit dem Auto fahren in Valencia, das sie auch in Santiago benutzen wollen. Tobi, magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum das in diesem Jahr so besonders ist? Eigentlich ist doch klar, alle fahren mit einem neuen Auto, oder?
Ja, normalerweise schon, aber aus Gründen der Kostensparnis hat die Formel E ja eine Regeländerung durchgeführt, dass nur ein neuer Antrieb für die kommenden beiden Saisons homologiert werden darf. Und um den Teams etwas mehr Entwicklungszeit zu geben, gibt es ja drei verschiedene Slots, die sie nutzen können zur Homologation. Und da wissen wir ja schon von mehreren Teams, namentlich DST Cheetah, Nissan und jetzt auch Dragon, dass sie nicht beim Saisonstart mit dem neuen Antrieb schon an den Start gehen wollen. Die Teams haben jetzt natürlich, ich sag mal, den Nachteil, dass sie diese 3 Tage in Valencia, die gefahren wird, auch nicht das neue Paket testen dürfen, sondern in der Tat mit dem alten Antrieb einen Shakedown für die neue Saison durchführen müssen. Das ist grundsätzlich nichts Neues, da in Valencia ja als offizielle Session der Formel E immer nur homologierte Antriebe eingesetzt werden dürfen. Aber es ist halt so, dass die Homologation für den Slot 2, das wäre ein Renneinsatz ab dem 10. April, die findet erst im Februar statt. Und demzufolge haben diese Teams, die ich eben genannt habe, noch keinen homologierten neuen Antrieb und dürfen diesen demzufolge auch noch gar nicht einsetzen. Sollte ein Hersteller sich überlegen, auf den 3. Slot zurückzugreifen, der einen Renneinsatz ab Mitte Juni, also höchstwahrscheinlich laut aktuellem Kalender Berlin-E-Prix wäre, dann findet die Homologation sogar erst im April statt. Also bis dahin ist noch viel Wasser den Rhein runtergeflossen.
Ich mag das Sprichwort sehr. Und das ist besonders in diesem Jahr, weil das dann eben die Homologation ist, die in 2021 und für einen Großteil von 2022 dann auch zum Einsatz kommt. Also das geht, wie Tobi gerade schon erzählt hat, darum, dass die Motoren dann wirklich eingefroren werden. Und wenn in Valencia festgestellt wird, Mist, unser homologierter, schweres Wort, Motor funktioniert ganz und gar nicht, dann haben die Teams halt Pech gehabt. Dann können sie entweder zurückgehen zu ihrem alten homologierten Motor von Saison 6 oder sich irgendwie damit abkämpfen in den nächsten 2 Jahren. Und das Ganze, wie Tobi erwähnt hat, eben um Kosten zu sparen. Ich finde das relativ interessant, dass die Teams, die ja wirklich seit Berlin ihren Motoren aus Saison 6 nicht mehr irgendwie auf die Strecke gebracht haben, jetzt in Valencia 3 Tage Shakedown haben und dann hoffen, dass die anderen Teams keinen großen Vorsprung, Satz nach vorne gemacht haben. Dann reden wir doch mal über die Strecke, über den Circuit Ricardo Tormo. Den fahren wir in der Formel E, ich sag immer wir, ich fahre da nicht mit, in der nationalen Version. Das heißt, es gibt eine Abkürzung. Nach diesem Mittelsektor geht's über eine kurze Schikane zurück zur letzten Kurve und dann auf eine der längsten Geraden im ganzen Formel E-Kalender. Und auf der neuen Geraden, Tobi, gibt's eine Neuigkeit.
Genau, wir hatten es ja beim letzten Mal schon angesprochen, es wird dort keine Schikane mehr geben. Und auch über die Gründe hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen. In der Vergangenheit gab es in dieser engen Schikane relativ viele Unfälle, wodurch natürlich Kosten entstanden sind, aber auch Reparaturen vorgenommen werden mussten. Das will man in diesem Jahr einfach verhindern. Jetzt geht's da einfach nur noch geradeaus und die Gesamtrundendistanz verkürzt sich auf 3,09 Kilometer.
Macht jetzt keinen Riesenunterschied natürlich in Sachen Rundendistanz, aber halt diese enge, einzige Kurve, die den eigentlichen Formel-E-Kurven ähnelte, die ist jetzt halt weggenommen. Und in den letzten Jahren war das schon so, dass die Tests in Valencia immer dafür bemängelt wurden, dass sie nicht wirklich repräsentativ sind für das, was in der Formel-E eigentlich so passiert. Dieses Jahr lernt man da eigentlich gar nichts über die Autos, oder?
Na, gar nichts würde ich an der Stelle jetzt nicht sagen, aber man lernt relativ wenig, das sich dann auch 1:1 auf andere Strecken übertragen lässt. Wir haben, ich sag mal, vielleicht so ein paar kleine Ausnahmen. In Santiago haben wir zum Beispiel eine relativ lang gezogene Kurve, die auch mit relativ hoher Geschwindigkeit gefahren wird, seitdem dort vor 2 Jahren ja die Schikane entfernt wurde. Ja, das wäre ein Beispiel von einer Kurve, die, sagen wir so, ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was wir in Valencia haben. Aber von der Grundcharakteristik her, was die Fahrzeugabstimmung angeht, wird man da in der Tat nur sehr, sehr wenig von mitnehmen können.
Oder so die letzte Kurve in Mexiko, die ist ja auch genauso eigentlich mit wie die Kurve, ich glaube sogar Kurve 8 in Santiago, wenn ich die Strecke noch richtig im Kopf habe. Hast recht, es gibt tatsächlich ein paar Kurven, die habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber so im Allgemeinen typische Formel-E-Strecken sehen eben so aus, dass dann ein Haufen 90-Grad-Ecken aneinandergereiht wurden und dass man ständig bremsen muss und die Höchstgeschwindigkeit oder die Durchschnittsgeschwindigkeit der Runde nicht allzu hoch ist, weil halt ständig irgendwie eine neue Kurve kommt, liegt natürlich in der Natur der Sache. Die Formel-E fährt üblicherweise in Städten, da kann man nicht drauf bauen, dass da ein lustiger Winkel auf der Straße irgendwie ist. Da biegt man dann halt einfach ab an der Ampel, die dann hoffentlich meistens ausgeschaltet ist. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und genau deswegen ist die Strecke in Valencia oder gibt es bei der Strecke in Valencia eher eine beschränkte Aussagekraft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Teams müssen sich da wirklich drauf fokussieren, die Strapazierfähigkeit ihrer Antriebe zu überprüfen. Allzu viel mehr kann man aus Valencia vermutlich wegen der Strecke nicht mitnehmen. Jetzt das wichtigste Thema von allen. Wann gibt's denn Testtage, Tobi?
Ja, das ist schon in wenigen Tagen der Fall, und zwar vom 28. November bis zum 1. Dezember.
Okay, das heißt die letzte Novemberwoche, das ist das letzte Novemberwochenende, ne? Das über
genau,
den
richtig.
Ersten Advent. Advent, Advent, genau. Die Formel E, nee, die brennt nicht, aber die Formel E testet, immerhin. Okay, und wann geht's los? Also so uhrzeitmäßig?
Ja, das ist kommenden Samstag, der 28. Um 9 Uhr beginnt die erste Session. Die dauert 3 Stunden, geht bis 12. Dann haben wir 2 Stunden Mittagspause und dann von 14 bis 17 Uhr nochmal eine 3-stündige Session. Ausnahme wird gemacht am allerletzten Testtag. Das ist Dienstag, der 1. Dezember. Da gibt's keine Mittagspause und die Formel E fährt von 9 bis 15 Uhr durchgängig.
Okay. Und das Ganze natürlich im Live-Ticker bei uns zu verfolgen. Man muss ja auch mal ein bisschen Eigenwerbung hin und wieder machen. eFormel.de, die Formel-E-Seite eurer Wahl und Vertrauens. Das war kein Satz, aber naja, da gibt's einen Live-Ticker mit besserer Grammatik. Und da begleiten wir natürlich, wie in den letzten Jahren auch, die Vorsaison-Testfahrten in Valencia. Und jetzt, wenn ich mir so den Kalender angucke, 28.11. bis 1.12., das sind 4 Tage, aber es gibt nur 3 Tage auf der Strecke. Was passiert am 4. Tag?
Genau, das hatten wir auch im letzten Jahr schon. Der 3. Tag, in dem Fall Montag, der wird quasi für Medienaktivitäten genutzt. Da werden zum Beispiel die Fotoshootings für die TV-Einblendung gemacht. Es gibt Interviews, es sind aber auch, ich sag mal, interner, die Formel E da durchführt, zum Beispiel die Seminare, um die E-Lizenzen zu vergeben. Der Tag ist im Endeffekt, ja, ich sag mal, für die Fahrer und Mitarbeiter in der Formel E auch relativ vollgepackt, auch wenn wir dann leider keine Fahrzeuge auf der Strecke sehen werden.
Das ist bestimmt der Hasstag. So wie ich die Rennfahrer kenne, also ist ja bei allen Sportlern so, die machen am liebsten was? Richtig, Sport. Und weniger Interviews mit Fernsehteams und Seminare zur Sicherheit in elektrischen Autos. Aber muss halt auch sein, ne?
Auf jeden Fall.
Und dann, nach dem Montag, ist nochmal Dienstag, der Testtag, der von 9 bis 15 Uhr, 6 Stunden durchgängig. Das wird super anstrengend. Und dann ist plötzlich irgendwie alles vorbei, ne? Autos reparieren und dann verladen. Und eigentlich geht's direkt danach zum Transport der Fahrzeuge. Die werden dann nämlich nach Chile verladen, aufs Schiff hoffentlich. Und dann geht's los am 16. und 17. Januar mit dem Auftakt der ersten WM-Saison der Formel E, nicht wahr?
Richtig, ja. So ist es geplant und ich denke, die Mitarbeiter der Teams sollen nicht zu spät Feierabend haben.
Und als letztes Kapitel unserer kleinen auditiven Vorschau müssen wir uns natürlich die Fahrer angucken, die dann am Ende die Autos noch bewegen werden. Ein Großteil der Teams hat die Fahrerpaarung schon bestätigt, ne? So Valencia ist das erste Mal für Wehrlein bei Porsche zum Beispiel. Da gibt's hohe Erwartungen, oder? Da ist ein Topfahrer in einem Top-Team, der sich dann allerdings mit dem nächsten Topfahrer messen muss, André Lotterer. Jetzt mal Butter bei die Fische. Auch wenn noch kein Auto öffentlich gefahren ist bei Porsche, zumindest für uns öffentlich gefahren, wer macht's am Ende? Wer ist der bessere von den beiden? Guck mal in die Glaskugel. Wehrlein oder Lotterer?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, besonders auf eine Runde ist Wehrlein unheimlich stark. Ja, das hat er ja auch bei Mahindra schon mehrfach bewiesen, dass er da im Qualifying zu den ganz, ganz großen Favoriten gehört. Und ich denke, das wird er auch bei Porsche wieder beweisen können. Lotterer ist jemand, der im Rennen sehr, sehr gut ist, der sehr aggressiv auch in den Zweikämpfen ist und sich da durchaus zu verteidigen weiß. Daher, ich glaube, sie werden annähernd auf einem Niveau sein, sind beides sehr, sehr gute Fahrer in einem auch sehr guten Auto, wie wir in der Debütsaison von Porsche schon gesehen haben. Und von daher, glaube ich, können wir uns da auf viele spannende Zweikämpfe und auch sicherlich das ein oder andere Porsche-Podium freuen.
Ich bin so gespannt auf die zwei, denn sie haben so eine ganz interessante Dynamik, glaube ich, Wehrlein und Porsche. Die auch, vor allem Wehrlein und Lotterer aber. Die pushen sich gegenseitig, was alle Teams ja immer wollen, aber die pushen sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. So Lotterer ist der Erfahrene, der aber nichts liegen lässt auf der Strecke, der gerade in Zweikämpfen, du hast es gerade erwähnt, mit allen nicht unbedingt sachte umgeht. Der macht sich den Platz, wenn er ihn braucht und ist damit super erfolgreich und weltweit einer der am höchsten angesehenen Rennfahrer, meiner Meinung nach immer noch. Und dann kommt halt dieser Jungspund Wehrlein dazu, der jetzt vielleicht nicht mehr die Jugend hat von so einem 17-jährigen Rennfahrer aus der Formel 4, aber ihr wisst, was ich meine, im Vergleich zu Lotterer, es ist einfach eine andere Rennfahrergeneration und die begegnen sich schon auf Augenhöhe, aber bei ganz anderen Themen und ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt, was Wehrlein und Lotterer am Ende reißen werden für Porsche. Sicherlich gibt's beim Team hohe Erwartungen für beide Fahrer. Und beide haben auch schon bewiesen, sie haben das Zeug für Podien und beide warten noch auf ihren ersten Sieg. Ich würde mich, also gut, abwarten, was passiert, ne? Aber ich denke, Porsche und die Porsche-Fans werden erwarten, dass im nächsten Jahr der erste Sieg irgendwann, ja, eingetragen wird in die Rekorde-Listen der Formel E. Die anderen Rookies oder zwei der Rookies sind Norman Nato und Nick Cassidy in Valencia. Die geben ihr Debüt für ihre neuen Teams, Venturi und Virgin. Cassidy, der lässt sogar die Super GT sausen. Da müsste der eigentlich, glaube ich, sogar am gleichen Wochenende fahren. Wird da ersetzt, dass Cassidy in Valencia fahren kann. Und der tritt da gegen Robin Freins an. Das ist auch ein interessantes teaminternes Duell, oder?
Auf jeden Fall. Nick Cassidy ist ja ein absolut Top-Rennfahrer, der ja auch schon in der Formel E gezeigt hat, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Er ist ja bei den Rookie-Tests in Marrakesch auch schnellster gewesen, hat da, glaube ich, sogar einen Streckenrekord gefahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von daher, der wird auch da direkt pushen können. Jetzt ist das natürlich in der Formel E immer so eine Frage. Gerade im Rennen ist es ist ja durchaus auch wichtig, dass der Fahrer eine gewisse Erfahrung mit sich bringt. Die hat Cassidy natürlich in der Formel E noch nicht. Und da wird es interessant sein zu sehen, wie schnell er da adaptieren kann und auch das Energiemanagement richtig hinbekommt.
Ein Fahrer, der zumindest ein kleines bisschen Erfahrung hat, ist René Rast. Der ist zum ersten Mal als Stamm und nicht mehr als Ersatzfahrer bei Audi dabei. Hat seine Erfahrung allerdings ausschließlich in Berlin gesammelt. Zwar damals 2016 einmal auf einer anderen Strecke, sein Großteil oder die neuere Erfahrung allerdings ausschließlich in Tempelhof. Es ist nicht so, dass er als kompletter, blutiger Anfänger jetzt in die Saison startet, aber der muss, denke ich, noch aufholen und wird in Valencia damit anfangen müssen, nicht wahr?
Ja, ganz bestimmt. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass Rast jetzt auf Strecken antritt, die andere Fahrer schon mal in der gleichen Form befahren haben. Das ist ein Nachteil, den er hat. In Berlin ging das einigermaßen, sage ich mal so, weil da gab es ja drei verschiedene Streckenkonfigurationen, von denen zwei auch allen anderen Fahrern unbekannt waren. Und jetzt kommt er mit einem kleinen Erfahrungsnachteil, weil er zum Beispiel in Santiago noch nie gefahren ist oder in Diriyah. Und da hängt alles davon ab, wie schnell er die Strecke richtig lernen kann. Und dann sehe ich ihn auch durchaus als Punktekandidaten.
Auf Punkte hofft auch Jack Dennis bei BMW, ebenfalls ein Neuling. Der ersetzt Alexander Sims. Der ist wiederum zu Mahindra gewechselt. Das war das große Karussell. Jeder steigt irgendwie auf das nächste Pferdchen um. Und Sam Bird hat das Gleiche gemacht. Der ist von Virgin weggegangen, hat eben seinen Platz für Nick Cassidy geräumt und ist jetzt erstmals öffentlich für Jaguar dabei. Was erhoffst du dir von Sam Bird bei den Raubkatzen?
Ich erhoffe mir, dass er da seine beeindruckende Serie fortsetzt. Er ist ja der einzige Formel-E-Pilot, der in jeder Saison ein Rennen gewonnen hat. Und ich glaube, dass er das auch mit Jaguar erreichen kann. Dazu hat er mit Mitch Evans einen richtig guten Teamkollegen. Also ich erwarte vom Jaguar-Team in der kommenden Saison wirklich sehr viel. Alexander Sims bei Mahindra, da ist jetzt natürlich die Frage, die Inder setzen zum ersten Mal den neuen Motor ein, den ZF entwickelt hat. Da muss man, glaube ich, abwarten, inwieweit da die Konkurrenzfähigkeit vorliegt. Mahindra hat in der letzten Saison ja nicht unbedingt überzeugen können. Die haben da relativ schwach abgeschnitten und ich denke, da sind die Hoffnungen und die Erwartungen in den neuen Antrieb doch durchaus groß.
Das könnte so eine Geschichte werden wie bei Mercedes in der Formel 1, ne? Vorzeitig eingestiegen, also das hat ZF ja auch gemacht, die sind schon seit einiger Zeit in der Formel E dabei, zuerst bei Venturi, dann später eben bei Mahindra eingestiegen. Und jetzt nach dieser Vorbereitung aus der zweiten Reihe tritt ZF nach vorne, baut den Motor zum ersten Mal vollständig für Mahindra. Das könnte richtig gut werden oder auch nicht richtig gut werden. Also das wird wirklich spannend. Und da ist natürlich wieder die Sache, wir können nach Valencia nur die Konstanz der Motoren vielleicht überwachen. Nur gucken, ob die das aushalten, auch mal längere Distanzen zu fahren. Ob die Autos jetzt wirklich effizient sind im Rennen oder sowas, keine Ahnung. Das können wir in Valencia noch nicht so wirklich feststellen. Ich bin gespannt, was bei Mahindra passiert und bei Jaguar ja sowieso. Ich bin ja heimlich im E-Port immer der Jaguar-Fanboy und ich finde, bei Jaguar gibt's jetzt zum ersten Mal in der gesamten Teamgeschichte zwei Fahrer, die sich wirklich auf Augenhöhe begegnen können. Nelson Piquet Jr. kam vielleicht noch am ehesten ran, Evans irgendwie die Stirn bieten zu können, hat dann allerdings auch nachgelassen und wurde sogar während der Saison rausgeschmissen. Der erste Meister in der Formel E, bittere Geschichte damals gewesen, 2018, 19 sogar schon. Wann war das? 2019, ne?
Ja, Anfang 2019.
Nach Sanya, meine ich. Naja, jedenfalls hat Jaguar jetzt wahrscheinlich die stärkste Fahrerpaarung, die sie in ihrer ganzen Formel-E-Zeit bisher hatten. Und Bird und Evans sind bewiesenermaßen Rennsieger in der Formel-E. Ich dachte in den letzten Jahren immer bei Jaguar, Evans ist schon richtig, aber es brauchte noch den zweiten Fahrer, der das Team auch nach vorne bringt, dass das Team mal zwei Autos in den Top 5 hat. Und wenn das so läuft, wie es momentan klingt, Bird ist letzte Woche öffentlich aufgetreten und meinte, was richtig gut ist bei uns, ist die Dynamik zwischen Mitch Evans und mir, Sam Bird. Die wollen das Auto in die gleiche Richtung entwickeln und haben die gleiche Vorstellung davon, wo das Team hin will. Und das ist immer unheimlich wichtig, dass das Team nicht zwei Autos bauen muss oder das Auto in zwei Richtungen entwickeln muss, sondern alle Kräfte in eine Entwicklungsrichtung fokussieren kann und dann wirklich nur noch die Feinabstimmung ändern muss. Also, ich rede mich hier schon in Rage. Sam Bird bei Jaguar, ich habe hohe Erwartungen. Mal gucken, ob die enttäuscht werden oder nicht. Und jetzt?
Da kommt der Jaguar-Fanboy durch.
Ja, eben. Und jetzt gibt's noch ein paar offene Cockpits, über die müssen wir selbstverständlich auch noch reden. Das sind, gut, die beiden Cockpits bei Tachita, die noch nicht öffentlich bekannt gegeben worden sind, obwohl schon Fotos veröffentlicht wurden von Antonio Felix da Costa und Jean-Éric Vergne. Das überrascht keinen, der Vollständigkeit halber allerdings. Tachita hat noch nicht gesagt, dass die beiden fahren werden, aber das ist davon ist ja fest auszugehen, dass die beiden am nächsten Mittwoch vorgestellt werden als Fahrer. Und dann gibt's noch die zweiten Plätze, bei NIO, bei Mahindra und bei Dragon. Da sind einige Namen im Raum. Dragon wird wohl Nico Müller werden, das dürfte auch schon Anfang nächster Woche präsentiert werden. Also haltet euch fest, die Sterne stehen gut für Nico Müller. Mahindra, da ist Alex Lin inzwischen eigentlich der eigentliche einzige Kandidat. Man hörte ja mal Romain Grosjean, allerdings hat sich das Gerücht dann auch relativ schnell verflüchtigt. Und spannend wird's vor allem bei NIO. Da gibt's so vier Namen, die im Raum sind. Und ich würde dich gerne mal abschätzen lassen, welchen von den vier Namen findest du am plausibelsten? Daniel Abt, Marcin Barr, Tom Blomqvist oder Tom Dillmann? Das sind vier Namen, die ich gehört habe für NIO.
Ja, das muss man natürlich wissen, dass NIO etwas andere Maßstäbe setzt, wenn es um Fahrer geht. Das Thema hatten wir in der Vergangenheit ja schon öfter und ich habe die Befürchtung, dass es auch in diesem Jahr, in dieser Saison, die jetzt ansteht, so kommen wird, dass man unbedingt auf das chinesische Pferd setzen will und da tatsächlich Marching war als Fahrer verpflichtet, auch wenn, ich sag mal, seine Erfolgsaussichten sehr überschaubar sind und er vermutlich sich im Rennen meistens zwischen den Plätzen 22 und 24 bewegen wird. Aber es ist Firmenpolitik und ich habe da die Befürchtung, dass da der Politik einen höheren Stellenwert eingeräumt wird als der Leistung auf der Strecke.
Das heißt, du erteilst jetzt allen deutschen Fans die Abfuhr und sagst, Daniel Abt wird's wahrscheinlich eher nicht?
Es ist ein schwieriges Thema. Von den drei anderen Namen, die da im Raum stehen, rechne ich Daniel Abt noch am ehesten die Chancen zu. Aber wenn ich jetzt Geld auf einen der Fahrer setzen würde, wäre Abt nicht meine erste Wahl, nein.
Okay. Ich würde mich ja über einen Outsider freuen. Ich meine, Tom Dillmann, der war ja schon mal Insider bei NIO. Der ist in Saison 5 für die gefahren und hat dann eben für Ma sein Cockpit räumen müssen. Dillmann war nicht besonders erfolgreich, genauso wenig wie Ma. Liegt natürlich allerdings auch am Motor. NIO ist ohne Frage das langsamste Team in der letzten Saison gewesen. Als einziger Rennstall ohne Punkte aus der Saison gegangen. Das war eine große Enttäuschung und muss das Ziel sein für die nächste Saison. Deswegen, einfach um der Dramatik willen, stelle ich mich mal gegen dich und sag, die schmeißen mal raus, weil der nichts bringt fürs Team. Oh, das war gemein. Aber, naja, es hat halt einfach den offensichtlichen Performance-Unterschied gegeben zwischen Ma und seinem Teamkollegen. Deswegen sage ich, Ma wird's nicht. Der ist ja auch schon in China unterwegs. Das wäre vielleicht mal ein Indiz. Der fährt wieder Tourenwagen da, ist erfolgreich, ist, glaube ich, sogar auf der geschäftlichen Seite von dem Team aktiv. Ich sag, der nistet sich da jetzt ein und sagt der Formel E bye-bye. Und ich werf einfach mal Tom Blomqvist in den Raum, der für Jaguar eine tolle Leistung gezeigt hat in Berlin, aus der Versenkung auferstanden ist. Der ist ja mal für Andretti gefahren in der Elektroserie, dann jetzt für Jaguar eingesprungen, als James Calado beim letzten Rennen, wenn er letzten zwei Rennen weg musste, um in der WEC zu fahren. Deswegen, ich sag Tom Blomqvist und wir bleiben einfach gespannt, wen Jaguar am Ende der nächsten Woche vorstellt. Dann wird's Zeit für eine ganz andere Rubrik. Ich glaube, alles, was es zu Valencia zu sagen gibt, alles, was es zu den Teams zu sagen gibt, ist jetzt gesagt. Ich würde vorschlagen, wir gucken einfach mal durch.
Tobis Teleskop.
Schön. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Nach DS Techita und Nissan Edams soll nun auch Dragon bei der Homologation des neuen Antriebs auf den zweiten Slot setzen. Damit müssen Sergio Sette Câmara und sein noch nicht vorgestellter Teamkollege in Valencia und bei den ersten Saisonrennen noch mit dem alten Motor an den Start gehen. Die Chancen auf einen erfolgreichen Saisonauftakt sind damit für das Team von Jay Penske stark verringert. Um Siege oder Podien, denke ich, werden sie nicht mitfahren können. Stattdessen überwiegt aber die Hoffnung, dank längerer Entwicklungszeit in den kommenden beiden Saisons konkurrenzfähiger zu sein.
Ja, die gute alte Abwägungsfrage, ne? Haben wir schon oft genug drüber geredet im E-Pod. Entweder man macht den, was es ja ist, der ursprüngliche Plan, jede Saison einen neuen Motor und alle, die sich für diesen Plan entschieden haben, werden in Chile eben mit neuem Antrieb antreten. Oder man hat halt einen frischeren Motor am Ende von Saison 8. Da ist Weitsicht gefragt. Was würdest du machen? Jetzt den neuen Motor bringen, den du vielleicht schon angefangen hast zu entwickeln, oder dir mehr Zeit nehmen, versuchen, dich irgendwie über Wasser zu halten in der ersten Hälfte der Saison als Dragon und dann richtig zuschlagen ab Rom?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es hängt natürlich davon ab, wie viel man sich tatsächlich von dem neuen Motor erwartet. Ja, wenn man der Meinung ist, dass man noch riesengroße Schritte nach vorne machen kann, wenn man einfach noch mal 2 Monate weiterentwickelt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass man die Einführung verschiebt. Ja, wenn es da jetzt allerdings nur noch um Detailgeschichten geht, seh ich es als sinnvoll an, direkt vom ersten Rennen an konkurrenzfähig zu sein.
Zeit für das Grid Dummies Formel E Quiz. Eine der liebsten Teile jeder E-Pod-Folge von dem Feedback, was man so bekommt, von allen, die es hören. Deswegen machen wir es einfach weiter. Und der Formel E Quiz. Das übliche Format. Ich stelle ein paar Fragen an Tobi. Tobi stellt ein paar Fragen an mich. 3 an der Zahl. Und wir zählen Punkte mit. Und ihr könnt mitraten an den Audio-Empfangsgeräten. Und auch mal mitzählen. Das klingt nach einem guten Plan. Wollen wir loslegen, Tobi?
Auf jeden Fall.
Ich lasse dir den Vortritt. Erste Frage von Tobi W. an Tobi B. Los geht's.
Alles klar. Mercedes und Audi überlassen ihren Kundenteams ja Testtage, die dem Hersteller sonst zustehen. Venturi fuhr dafür auf Mallorca, Virgin in Italien. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Envision Virgin Racing einen von den Audi-Testtagen zur Verfügung gestellt bekommt. Wo fuhren Sam Bird und Robin Freins den neuen Audi vor der letzten Saison?
Oh Gott, ich war mir sicher, dass die vor der letzten Saison gar nicht fahren durften. kann ich Valencia sagen?
Du kannst Valencia sagen, aber das wäre nicht richtig.
Na klar, die sind vor der Saison den Audi-Motor gefahren. In Valencia.
Ja. Die Frage zieht aber auf was anderes ab.
Okay.
Wo fand der Test statt? Hat auch relativ große Wellen geschlagen.
Audi ist so ein Team, die testen oft in Mallorca oder in Italien. Und ich sag, die waren in Italien. Und jetzt muss ich nämlich nur noch entscheiden für Varano oder Vallelunga. Das sind 2 Teststrecken, auf der die Formel E in Italien unterwegs gewesen ist. Ich sage...
Das Land würde mir reichen.
Das Land würde dir reichen?
Ja.
Ich sag was anderes. Die waren in Neuburg an der Donau und haben in Deutschland getestet.
Kannst du dich entscheiden?
Ja, Deutschland.
Also ist das deine Antwort? Nein, das ist leider falsch. Sie haben in Norwegen getestet.
Ach, wirklich?
Genau, und das ist auch der Grund, weshalb es anschließend eine Regeländerung gab. Der Test wurde nämlich deshalb in Norwegen durchgeführt, weil man da mehr Tageslicht hat.
Ach, na klar, ich entsinne mich ganz hell, nicht dunkel. das war ja auch genial. Das ist ja genius. Stimmt. Ja. Einfach dahin gehen, wo die Sonne nie untergeht, wo sie die ganze Zeit durchtesten. Mega.
Genau, richtig. Denn kurz noch zur Erläuterung, laut Formel-E-Reglement bestand ein Testtag halt aus einem Tag. Und man hat auf die Art und Weise so viele Stunden fahren können, wie es hell war. Und das war naturgemäß dann im Sommer in Norwegen etwas mehr, als hätte man irgendwo in Mitteleuropa getestet.
Sehr
die Formel E hat das aber genau. Die Formel E hat das aber durchschaut und die Regeln mittlerweile geändert. Seitdem darf ein Testtag maximal 8 Stunden auf der Strecke umfassen.
Okay, sehr einfallsreich. Es bleibt bei einem 0-0. Mal gucken, ob ich dich auch nicht wegziehen lassen kann jetzt. Sergio Sette Camara beginnt meine Frage. Der ist fix für die nächste Formel E-Saison bei Dragon. Wir haben es eingangs im News-Überblick gehört. Der wievielte Fahrer ist er für die Drachen?
Das ist relativ einfach zu antworten. Er ist ja in der vergangenen Saison schon gefahren und er war da der 11. Pilot für Dragon.
Warum merkst du dir so alles?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Hat aber vielleicht mit meiner nächsten Frage zu tun, sie kommt. Nämlich, es geht in die gleiche Richtung. Einige Teams in der Formel E fallen damit auf, dass sie eine große Konstanz bei ihren Fahrern haben. Anders Andretti. Das Team hat bereits in der ersten Saison die Piloten munter durchgewechselt. Und deshalb hat die FIA sogar eine Regeländerung beschlossen, laut der ein Cockpit in einer Saison nur 2-mal umbesetzt werden darf. Der wievielte Andretti Formel E-Pilot wird Jake Dennis sein, wenn er in Santiago an den Start geht?
Ich habe keine Ahnung. Der hat 700. Oh Mann, ey. Buntes Zahlenraten heute. Ich sag, also wenn Dragon 11 hatte, hatte Andretti sicherlich mehr. Und Jake Dennis wird deswegen der Runde 15. Fahrer für Andretti sein.
Also 15 ist deine Antwort.
Mhm. Da muss er selber nochmal recherchieren. Ich höre ihn tippen im Hintergrund. Scheiße, ich weiß die Antwort nicht.
Diese Antwort ist leider falsch.
Ach, Mist.
Er ist Nummer 16.
Och nö, wirklich?
Wirklich.
Och Mann. Okay, wieder keinen Punkt gemacht.
Aber sehr nah dran gewesen.
Wieder keinen Punkt gemacht. Okay, nächste Frage von mir an dich. Es geht um Rahmenserien oder um andere elektrische Serien. Da gibt's ja einen Haufen inzwischen. Unter anderem die Electric Racing Academy, so eine Formel 4-Style-Nachwuchsserie. Und als Teil der Electric Racing Academy gibt es auch noch den Electric Racing Academy Cup für so Studierende, für junge Leute. Ich glaube, höchstens 25 sollte man da sein. Man kann auch älter sein, aber halt für junge Studenten, Studentinnen aus dem technischen Bereich. Und in diesem ERA Cup kann man sich Autos bestellen. So ein ganzes Paket mit allen Bauteilen, mit Batterie, Chassis und Co. Wie viel kostet ein Auto im ERA Cup?
Puh, ich habe nicht den leisesten Schimmer, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, was der ERA Cup ist, weiß ich, das erinnerte mich so ein bisschen an die Sache, die die Formel E auch in ihrer Anfangszeit schon mal durchgeführt hat, wo sogar Sam Smith mal mitgefahren und Zweiter geworden ist.
Ja, unser guter
weiß
Kollege
ich, ob das aus England,
stimmt, ja.
Genau, und so an die Autos haben mich die Dinger, die man da kaufen kann, erinnert, aber was die kosten, ich hab keine Ahnung. Ich sag mal 5.000 Euro.
Das ist leider falsch. Ich hätte dir noch, wie beim letzten Mal noch ein bisschen Kulanz gegeben, aber auch mit 500 Euro Kulanz kommst du nicht dran. 3.500 Euro wären es gewesen.
Ah, okay.
Das ist so besonders, ist ja einfach nur eine Zahl, weil es extrem billig ist für den Motorsport. Also so eine Saison und ein Auto für 3.500 Euro, das ist nix. So, sonst zahlst du das Hundertfache davon für eine Saison in der Formel 4 und das ist sehr besonders am ERA Cup. Für 3.500 Euro ein Rennauto zu bekommen, das ist eine Hausnummer. Deswegen der Anlass der Frage gibt leider keinen Punkt für dich.
Ah, schade. Na gut, dann die nächste Chance für dich. Jackie X lobt die Formel E, so ist es in einer Kurzmeldung auf eformel.de zu lesen. Der Belgier war Formel 1 Vizemeister 1969 und 1970, hat 6-mal in Le Mans gewonnen und außerdem die Rallye Paris-Dakar 1983. Er galt somit seinerzeit als einer der vielseitigsten Rennfahrer, die es gibt. Aber in welcher Sportart hat er 1963 seinen ersten Motorsporttitel erzielt?
Ach, Herr Jemine, als ob ich das weiß. Da war noch nicht mal an mich zu denken.
Mich auch nicht.
Und du weißt sowas trotzdem. Naja, klar, wundert mich nicht, dass du sowas trotzdem weißt. 1963. Oh Gott. Ich hab keine Ahnung.
Also ich geb dir einen kleinen Hinweis. Er hat nicht auf 4 Rädern begonnen. Seine Motorsportkarriere.
Okay. Na, dann war er wohl, na, wahrscheinlich nicht Motorradweltmeister, sondern Einradweltmeister. Nein, Quatsch. Motocross?
Das ist leider falsch. Es ist Motorrad-Trial.
Oh, wo ist da der Unterschied? Ich kenne mich nicht aus bei zwei Rädern, Tobi. Muss mir jetzt
erklären. Echt nicht?
Nee, was ist also, Trial im Gegensatz zu Motocross?
Trial sind so Geschicklichkeitswettbewerbe, wo man mit dem Motorrad in langsamer Fahrt über irgendwelche Hindernisse balanciert und darf den Fuß nicht auf den Boden setzen.
Das heißt, du schmeißt mich jetzt hier mit 0 Punkten aus dem Quiz raus?
Es tut mir leid.
Oh, na gut. Dann steht's immer noch 1-0, aber eine Frage kriegst du noch. Und die handelt von Tachita. Die haben in dieser Woche nämlich schon den ersten Filmtag absolviert und das Auto fotografiert. Die ersten Leute haben einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen. So viel vorab, es gibt zumindest aus der Frontperspektive mehr Schwarz am Auto als bisher. Und das ganze Auto sehen wir dann alle am Mittwoch. Meine Frage ist aber, wo hat Tachita den Shakedown absolviert?
Tachita testet in Südfrankreich, das weiß ich. Aber ich weiß nicht genau, wo da. Ich glaube, es ist irgendwo in der Nähe von Marseille, aber du willst jetzt bestimmt den Namen der Strecke oder des Flughafens oder was auch immer wissen, richtig?
Ja, wär schon gut. Das Land ist, also, weil es nicht so besonders ist wie Norwegen, wäre die Strecke schon gut.
Nee. Kann ich leider nicht sagen. Sorry. Okay. Wie gesagt, ich weiß, dass sie in Südfrankreich testen und da ja auch die ganzen Tests mit dem neuen DS-Antrieb durchführen. Irgendwo in der Nähe von Marseille, aber welche Strecke das genau ist, weiß ich leider nicht.
Okay. Na, ich gebe dir einen halben Punkt für die Nähe von Marseille. Es ist ein bisschen näher dran an Montpellier oder an Nîmes, falls der eine oder andere sich in Südfrankreich auskennt. Es ist die Strecke Paul Mécanique in Alcévennes. So heißt der Ort. All mit einem Accent Grave auf dem E. A-L-E-S.
Okay, nie gehört, wenn ich ehrlich bin.
Ich hatte davon mal gehört, weil Venturi da auch testen war. Das war damals in alten Tagen, da hatten die, jetzt erzähle ich mal hier aus dem Nähkästchen, da war Venturi, ich glaube, die haben da die Lackierung noch nicht gezeigt gehabt. Und dann hatte die Webseite von der Rennstrecke allerdings Fotos vom Privattest von Venturi veröffentlicht. Und plötzlich konnten alle sehen, wie Stefan Sarrazin da mit seinem schwarzen Auto im Kreis fährt.
Okay.
Daher kannte ich die Strecke. Na gut, dann gebe ich dir immerhin einen halben Punkt. Dann steht es 1,5-0. Das war nicht so erfolgreich und nicht so ergiebig, die Quizrunde heute, oder? Ungewöhnlich.
Ja, die Fragen sind aber auch durchaus nicht ganz so einfach gewesen. Sowohl deine als auch meine.
Wir werden immer schwerer. Aber dass ich jetzt hier mit 0 Punkten aus dem Quiz rausgehe, das enttäuscht mich schon ein bisschen. Naja, steckt man nicht drin.
Bei Andretti warst du aber nah dran, da fehlte ja nur ein Fahrer.
Tja, aber ist halt nicht 16. 15 ist nicht 16, weiß der Mathematiker.
Das ist richtig.
Ihr könnt uns ja mal schreiben, liebe HörerInnen, was ihr so geraten habt. Es gibt ja die Möglichkeit, entweder uns über soziale Netzwerke zu kontaktieren oder einfach auf eformel.de vorbeigucken und da dann in die Kurzmeldungen blicken, wo die Podcasts auch verlinkt sind. Und da kann man Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist der effizienteste Weg. Ricardo hat das neulich schon gemacht, unser Hörer. Schönen Gruß, der sich schön geäußert hat zu dem Thema Alejandro Agax Elektroimperium. Könnt ihr gerne mal machen und mal mittippen und sagen, aber nicht flunkern bitte, was ihr so an Punkten erzielt habt. Jetzt noch ein letzter Hinweis aus dem Hause eFormel.de, wenn ihr schon mal auf der Seite seid. Natürlich die Erinnerung, wir verlosen immer noch unser Saisonheft. Da geht's, das sind die schönsten Artikel irgendwie aus dem Jahr, die schönsten Fotos mit unveröffentlichten Texten. Es lohnt sich wirklich. Die Infos dazu findet ihr auf eFormel.de oder einfach mal in die Shownotes gucken. Da steht auch alles drin. Guckt euch das an. Vielleicht ist das ja was für euch. Es lohnt sich wirklich. Ansonsten zur Berichterstattung von allen Tests in Valencia auch auf unserer Seite gucken. Und der E-Pod, der ist dann in 2 Wochen zurück, weil sich das mit den Tests irgendwie überschneidet. Und dann machen wir den großen Valencia-Rückblick. Klingt nach einem Plan, Tobi, oder?
Auf jeden Fall.
Alles klar. Na dann verabschieden wir uns in den Feierabend, den wohlverdienten, wünschen unseren HörerInnen eine schöne Woche und melden uns dann zurück, wenn wir uns zurückmelden.
Ciao.
Tschüss.